Danke, Sabine. Keine Sorge, es wird nicht ewig dauern heute Abend. Aber wir dachten, wir steigen ein und bringen schon mal ein bisschen was, damit ihr nicht dafür bestraft werdet, dass ihr nicht erst morgen kommt. Das Erbe der Reformation, worauf wir bauen können. Ein Vers aus 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Das war Luther so vielleicht die prägendste Erkenntnis, festzustellen, es ist Jesus, um den es geht. Es ist nicht der päpstliche Stuhl, es ist nicht die Macht der Kirche, es sind nicht die Konzilien, es sind nicht irgendwelche Lehrdokumente. Es ist Jesus, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Wolfram Kopfermann hat mal so schön pointiert gesagt, Martin Luther ist keine Jahrhundertgestalt, er ist eine Jahrtausendgestalt. Er überstrahlt nicht nur 500 Jahre, er überstrahlt noch mehr. Und darauf können wir uns nicht ausruhen, sondern darauf sollen wir weiterbauen. Und ich möchte jetzt noch in einem Teil ein bisschen auf ein paar Punkte eingehen, die wir morgen noch detaillierter haben werden, mit der Frage, worauf können wir aufbauen? Und vielleicht kann sich auch jeder von euch fragen, wo stehe ich da eigentlich bei diesen Punkten? Wo stehe ich bei diesen Eckpfeilern der Reformation? Wo stehe ich bei dem, was auch in der Folge der Reformation auch gebaut wurde? Ich kann da nur eine kleine Auswahl geben, aber die Frage auch da wieder, wo bin ich dabei? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass zum Beispiel John Wesley, der Gründer und die Vaterfigur der Methodisten, sich bekehrt hat, nachdem er die Vorrede zu Luthers Römerbriefkommentar gelesen hat. Ja, dann hat er dieses Erlebnis gehabt mit dem berühmten Satz, "And my heart felt strangely warmed." Ja, mein Herz fühlte so eine Wärme, die vorher nicht da war. Ja, als er die Vorrede, Vorwort zum Kommentar gelesen hat. Ja, das ist schon erstaunlich, sowas. Und es hat, der Methodismus hat nicht nur England verändert, in der ganz entscheidenden Phase, ganz wesentlich verändert, sondern auch Amerika. Moody war Methodist. Da ist ganz viel gelaufen, die ganzen Erweckungen dort auch, ganz viel auch angestoßen über die Methodisten, die mit ihren Predigern, damals musstest du, wenn du in der methodistischen Kirche Prediger warst, musstest du eins gut können, nämlich reiten. Die waren alle beritten. Ja, John Wesley selbst hat tausende von Kilometern durch England verbracht und hat dabei noch Tagebuch geschrieben. Beim Reiten, ja. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du Auto fährst und dabei noch WhatsAppst, ja, oder SMS schreibst oder einen Kommentar, ja, so. Der war einfach gut drauf. So, das ist geisterfülltes Christsein, okay? Also nicht, dass ihr jetzt nach Hause fahrt und in den Graben fahrt, weil er das auch versucht. Also ja, das konnten die. Und die kannten, die hatten keine Angst vor nichts und niemand. Die haben die beste Nachricht aller Zeit in die entlegensten Winkel dann auch in ganz England, aber natürlich auch in Amerika gebracht. Angestoßen, mit auf die Wege gebracht durch diesen Martin Luther, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon 200 Jahre tot war. Das darf man nicht ganz vergessen. Ja, das ist eine Wirkungsgeschichte, die ist erstaunlich. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Christus. Und da ist Luther streng paulinisch und hat sich dran gehalten. Und das ist gut. Ich möchte mit euch ein paar Dinge mal betrachten. Jetzt mal vier Eckpfeiler der Reformation, die wir uns auch morgen genauer angucken. Fangen wir damit mal an, mit dem ersten Eckpfeiler der Reformation. Allein Christus. Allein Christus. Er ist es, um den es geht. Solus Christus. Nichts anderes. Nicht die Heiligen, nicht der Papst. Es gibt ja auch charismatische Heilige, ja? Du hast Heidi Baker die Hand gegeben? Hast du sie seitdem gewaschen? Du hast mit Bill Johnson einen Kaffee getrunken? Oder was auch immer, wer eure Heiligen sind. Vielleicht sind es einfach auch Christoph Bergfeld, ja? Und andere. Alexander Hirsch, ich weiß nicht, oder Olaf Neumann. Es sitzt so in so einem heiligen Ranking, so wow, ja, wie cool ist das denn? Das brauchen wir nicht, wenn wir Jesus haben, wisst ihr? Ich weiß noch, wie ich vor 18 Jahren als Student im, was war das, drittes Semester Theologie, mein Gemeindepraktikum in der Anzerkirche Hamburg-Mitte gemacht habe und mir Folgendes aufgefallen ist. Wenn Wolfram Kopfermann den Raum betreten hat, hat sich der Luftdruck verändert. Ja, wirklich. In Hamburg. Ja, weil alle auf ihn reagiert haben. Irgendwie, oh, Wolfram, Wolfram hier, Wolfram da. So. Und ich habe mir das angeguckt und dachte so, das ist ja schräg. Ja, das Wetter ist immer noch genau das gleiche. Aber es verändert sich. So. Und da habe ich in meinem Herzen einen Entschluss gefasst. Ich möchte Wolfram respektvoll behandeln, aber nie als einen Heiligen. Und dann kam der Zeitpunkt, das werde ich auch nie vergessen. Ich war ja Praktikant, ja, was machst du da? Keine Ahnung, Straße kehren oder irgendwas. So, und dann meinte er, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit für dich. Das ist ja toll, ja? Muss ich keine Straße kehren, kann ich mit Wolfram im Büro sitzen. Da haben wir uns 3 Stunden lang unterhalten. Das fand ich total den Hammer. Und ich habe ihm Fragen gestellt, er hat mir Fragen gestellt. Das war ein Hin und Her, hat richtig Spaß gemacht. Und wenn ich so eine falsche Ehrfurcht hätte oder eine falsche Scheu, hätte ich mir das nie getraut, nie gewagt, nie gemacht. Also es gibt auch in unseren Kreisen, es gibt doch evangelikale Heilige, ja, nicht nur die Charismaten, die Evangelikalen können das genauso. Ja. Wer war schon mit Michael Diener Essen oder jetzt Eckhard Vetter und so weiter? Ja, es gibt da auch Leute, Hartmut Steeb, ja, eine Institution mit Fliege. Ja, der Mann ist überall, ist unglaublich. Ja. Gleichzeitig, also fast, es gibt in ganz Deutschland nur eine einzige Person, die das noch besser schafft, das ist Angela Merkel. Ja? Die kann heute Morgen in Berlin frühstücken, ja, mittags in Brüssel sein und abends schon Herrn Trump die Hand drücken. Das ist unglaublich. Ja? Hartmut Steeb ist aber direkt danach. So, also, ich weiß, das muss ein bisschen auflockern, ist auch okay, ist Freitagabend, ich habe auch eine ganze Woche in der Knochen. Also, ist klar, gut. Also, Solus Christus, allein Christus, es ist so entscheidend, ihr Lieben, wir dürfen das nie vergessen. Und vielleicht bist du heute hier und sitzt hier und denkst, ja, das war für mich auch mal so. Das war für mich auch mal wichtig. Dann will ich dich ermutigen, dieses Wochenende zu nutzen, ganz neu Christus auch wieder zu dem Zentrum deines Lebens zu machen. Nicht nur zum Zentrum deines Glaubens und zu sagen, ja, das glaube ich. Weißt du, von einem Glauben, der einfach nur sagt, das glaube ich, kannst du nichts kaufen. Aber wenn du Jesus wirklich brauchst, wenn du wirklich ganz unten bist, dann sagst, Herr, hilf, das trägt dich durch. Habe ich gerade erlebt. Gestern Abend war ich so platt, plötzlich, irgendwie kurz nach 8, es ging nichts mehr, alle Stecker gezogen. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Und natürlich alles gemacht, was man macht, so ein Aspirin genommen und so, gebetet oder in einer anderen Reihenfolge, erstmal gebetet, dann Aspirin genommen. Es wurde aber nicht besser. Ich dachte, was ist das denn? Es geht gar nicht. Und dann noch was nachgeschmissen, nochmal nachgebetet und so. Und ich hatte einen richtigen Gebetskrampf. Ich hatte einen wirklichen Gebetskampf gestern Abend, dass ich irgendwann nachts um 12 oder 12:30 so weit war zu sagen, ich rufe gleich einen Krankenwagen, ich muss ins Krankenhaus. Und dann müssen wir die Konferenz irgendwie anders machen. So. Und das passiert bei mir relativ selten, sowas. Und heute Morgen war ich auf und denke so, ach Herr, du bist gut. Du bist gut, die Sonne scheint, mir geht es gut. Also ich habe immer ein bisschen Schnupfen, aber mir geht es echt gut. Ja? Gestern Abend hätte ich nicht predigen können. Okay, weiter geht's. Allein Christus ist die Nummer 1. Nummer 2. Allein durch Gnade. Wir haben es schon gehört eben, ich will es auch nicht wiederholen, aber es ist so entscheidend zu verstehen, dass Gnade etwas ist, was du dir nie verdienen kannst. Was dir immer geschenkt wird. Das heißt, um wirklich in die Gnade Gottes hineinzusteigen, musst du die Demut haben, das Geschenk auch anzunehmen und auszupacken. Wenn du denkst, na ja, Gott kann eigentlich ganz zufrieden sein mit mir, ja? Also ich bin ja nicht so wie die da oder wie der da. Ja, ich bete aber mehr als die. Ja? Und übrigens, letztens im Hauskreis hat einer da eine Sünde bekannt, das passiert mir nicht. Das passiert mir aber überhaupt nicht. Ja? Also Gott muss wirklich mit mir schon ganz schön zufrieden sein, dass ich so ein toller Typ bin. Ne? So, ich bin ein Pferd in seinem Stall, da kann er aber ja, drauf bauen. Du, ne? So, überzogen macht keiner von uns, hoffe ich mal. Aber kennt ihr diesen Gedanken im Herzen? Manchmal auch zu denken, ich bin vielleicht doch irgendwie ein bisschen besser. vielleicht ein bisschen geliebter, vielleicht ein bisschen toller. Ja? Ja, du fastest, ja, 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage und Gott sagt, wow, 7 Tage, ich bin beeindruckt, hätte ich dir nie zugetraut, 7 Tage, ja, wow, Hammer, und du lebst noch, ja, so, also, versteht ihr, Gnade heißt, ich kann kommen wie ein Kind, ich krieg was ich gar nicht verdient habe und ich darf das richtig für mich behalten. Das nimmt mir keiner weg. Das gehört mir. Und es ist so ein Kontrapunkt zu unserer Leistungsgesellschaft, in der du tun musst. Und wenn du viel tust, dann bist du was. Drittens, allein durch Glauben. Wie wichtig ist das? Ich finde das so toll. Kinder, die glauben. Wer findet das auch toll? Kinder, die glauben. Ich finde das so abgefahren. Ein Kind, ja, das kann noch nicht Auto fahren, nehme ich mal an. Ja, das weiß noch gar nicht, was, keine Ahnung, sonst was ist. Das kennt sich im Gesetz nicht aus. Das muss auch so viel lernen. Das kann nicht mehr kochen, das kann nicht mehr meinen Rasen mähen, aber es kann schon glauben. Ja, wie cool ist das denn? Ein Kind, das einfach sagt, lieber Papa im Himmel, Manfred Lütz, wenn ihr mal Zeit habt, gute Ferienlektüre. Manfred Lütz, immer wieder gut, ja. Zum Beispiel Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Ja? Oder irre, wir therapieren die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Oder Lebenslust, wieder den Diätwahn und die Fitness-Sadisten. Ja? Super tolles Buch, wirklich. Also in Gott eine kleine Geschichte des Größten, sagt Manfred Lütz, Kindern muss man Gott nicht erstmal beibringen. Ja? Man muss ihnen Gott ausreden. Weil ein Kind glaubt, warum denn auch nicht? Ja? Das Kind glaubt ja auch, dass es morgen früh was auf dem Tisch gibt. Wo das herkommt, ob das vorher noch aufgebacken werden muss, beim Bäcker gekauft wird oder sonst was, das ist doch egal, es ist auf dem Tisch. Ja? Kinder haben starken Glauben. Da können wir echt was von lernen. Allein durch Glauben natürlich dann auch die Errettung in Christus, um die es geht. Aber wisst ihr, Glauben ist eigentlich nicht schwer. Wir haben es nur manchmal ein bisschen kompliziert gemacht. Eigentlich, und es ist so schön, ist es kinderleicht. Du kannst glauben, auch wenn du nicht lesen kannst. Du kannst glauben, auch wenn du blind bist. Du kannst glauben, auch wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, kannst du glauben. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine Frau, die hatte vor etwa 2 Jahren einen Rückenmarksinfarkt. Ja? Ein Rückenmarksinfarkt ist wie ein Herzinfarkt, nur fürs Rückenmark. Und von einem Moment auf den nächsten bist du querschnittsgelähmt. Was machst du, wenn du nur noch im Bett liegst? Wenn du deine Arme nicht mehr bewegen kannst? Was machst du dann? Und wenn du dann sagst, ich halte an meinem Jesus fest. Ich bete. Weil ich kann beten, wenn ich mich gar nicht mehr bewegen kann. Kann ich immer noch beten. Und wenn ich beten kann, mache ich Gott eine Freude und mache das Beste aus meiner Zeit. Wisst ihr, das ist Glaube. Der 4. Eckpfeiler, allein die Schrift, sola scriptura. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bibel kennen. Wolfram sagt es immer so schön, Christian, do you know your Bible? Und es ist so wichtig in Zeiten des Internets und des Smartphones. Ja, auswendig lernen, das haben wir früher gemacht, das ist so old school. Aber wir müssen auswendig lernen. Weil es könnte eine Zeit kommen, wo du keinen Internetzugang mehr hast, um zu googeln, was in Römer 8, 14 steht. Dann musst du das hier haben. Und da, was ich so schön finde, im Englischen, ja, es heißt learning by heart. Nicht auswendig lernen, ja, das Learning by, ja, comprendre à cœur, ja, hört sich viel besser an als auswendig lernen, ja. Die Deutsche so verkopft, ja. Ja, aus dem Herzen können, ja. Und Jesus sagt, ein Hausvater, der aus dem guten Schatz seines Herzens Dinge hervorholt, ja. Weißt du, wenn du in deinem guten Schatz deines Herzens gar nichts drin hast, ist es schwierig, ein guter Hausvater zu sein. Ich habe Geschichten gehört von Soldaten, die im Vietnamkrieg interniert waren und dann sich gegenseitig Bibelverse zugerufen haben, um sich zu ermutigen. Wenn du die nicht auswendig kannst, hast du nichts mehr. And by the way, vergiss Sudokus. Ja? Auswendig lernen mit Zahlen und Inhalten ist Training für beide Gehirnhälften. Ja? Bildlich und logisch, wunderbar. Ja? Einfach jede Woche ein Vers. Das ist machbar. Schreib sie auf, wiederhol sie, sei da dran, verstoffwechsle das Wort. Wenn dieses Wort die Kraft hat, dein Leben zu verändern, dann solltest du dich mehr mit diesem Wort beschäftigen. Und das hat nichts mit gesetzlich sein zu tun. Das ist gesundes geistliches Leben. Ich ernähre mich aus der Schrift. Jeden Tag neu. Als Jesus vom Teufel versucht wurde, ja, Matthäus 4, Lukas 4, was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, ey, Moment, du kannst mir gar nicht alle Reiche geben. Die gehören dir doch gar nicht. Er fängt nicht an, mit ihm zu diskutieren. Das ging bei Eva schon schief. Nein. Er sagt, es steht geschrieben. Und selbst als der Teufel anfängt, es steht geschrieben, dass sie Engel dich an... Ja? Sagt er, nee, du sollst den Herrn dein Gott nicht versuchen. Punkt. Er kontert mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, wenn der Teufel angreift, hast du keine Zeit mehr. Wo ist denn meine Bibel? Ja, da stand doch irgendwo, Maleachi, irgend so ein blöder Prophet, wo war das denn noch? Ja, das geht nicht. Das dauert zu lange. Stell dir vor, du hast einen Fechtkampf und du weißt nicht, wo dein Säbel ist. Ist ein bisschen blöd. Ja, ist ein bisschen blöd. So, wo war er denn? Ich hatte ihn eben noch hier. Irgendwo war der doch noch. Es geht nicht. Allein die Schrift, ihr Lieben, hört nicht auf, Bibel zu lesen. Lest sie neu. Es gibt so tolle Apps, ja, mit irgendwelchen Bibelleseplänen. Die kannst du auch so einstellen, dass sie dich erinnern. Jeden Morgen neu. Lesen. Und nach 3-4 Tagen merkst du, oh Mensch, ich muss euch mal wieder lesen oder so. Das ist auch nicht verkehrt. Macht das, ja. Lest, verstoffwechselt die Sachen. Geht daran, geht da rein. Und bitte, prüft es selbst, was gesagt wird. Ihr müsst mündig werden. Es ist so wichtig. Okay, das sind die 4 Eckpfeiler der Reformation. Jetzt komme ich noch zu 4 Pünktelchen, die auf die seitdem gebaut wurde und die ich für wichtig halte. Man könnte viel, viel mehr nennen, aber ihr wollt ja heute noch nach Hause. Ich bin auch in ungefähr 8,5 Minuten fertig, aber diese Punkte wollte ich euch nicht vorenthalten. Punkt Nummer 1. Das erste, was gebaut wurde darauf und worauf wir auch bauen können, ist eine mündige Kirche. Eine Kirche, die zunächst einmal jetzt nicht einen Papst unbedingt braucht. Ich bin sehr, sehr froh über Papst Franziskus, muss wirklich sagen. Es ist ein Wunder, dass der Mann gewählt wurde, ja, ehrlich. So der einzige Jesuit, den sie da hatten, und die haben sie gewählt. So, jetzt müssen sie mit dem Problem auch leben. So, ich bete dafür, dass dieser Mann ganz lange lebt. Ich meine das ganz ernst. Weil er nämlich ganz viel verändert, was richtig gut ist. Ja, und ich fand das für mich ein Gänsehautmoment in der Geschichte, als er dann zum ersten Mal als Papst an diesem Balkon erschien und Folgendes sagte: Betet für mich. Das habe ich von einem Papst noch nicht gehört. Gut, so alt bin ich ja noch nicht, ja. Johannes Paul II. War ja sehr lange Papst und als der gewählt wurde, war ich noch ein bisschen klein, ja. So, da gab es so viele Möglichkeiten ja auch nicht, aber trotzdem, ich fand das so toll. Und er ist dann, das weiß ich aus verlässlicher Quelle, er ist dann mit einem Taxi zurück zu seinem Domizil da irgendwo in, ja, und hat dann noch seine Rechnung bezahlt. Stell dir vor, der Papst kommt in dein Haus und will seine Quittung bezahlen. Ja, das ist doch witzig. Übrigens, er wohnt immer noch im Gästequartier im Vatikan. Ja, hat er nur so 2 Zimmer und so und wohnt da im Gästequartier. Und böse Zungen sagen, weil er da das gleiche Essen kriegt wie alle anderen. Da kann man ihn nicht vergiften. Das ist so. Und ich habe letztens jemanden getroffen, der hatte eine Audienz beim Papst und da dachte, Mensch, wie war es denn? Erzähl mal und wie war so. Und dann meinte er, es war ganz toll und so. Wir haben mit ihm zusammen gegessen und irgendwann kam so ganz nervös und Adjutant an. Und also Adjutant heißt wahrscheinlich nicht, aber der Name, ja, Kamerlengo oder keine Ahnung, irgendwer kam da also an, wollte sagen, Papst, wir müssen jetzt aber mal. Ne? Und er drehte sich ganz entspannt zu ihm um und sagte: Sind Sie der Papst oder ich? So löst man das. Aber zurück zur mündigen Kirche, ja? Die mündige Kirche ist wirklich wichtig. Eine Kirche, die sich selbst ernährt aus dem Wort Gottes, die es selbst lesen kann, die niemanden braucht, der das vorliest und richtig auslegt. Ich habe manchmal ein bisschen Angst davor, wenn mir manche Leute mit glühenden Augen erzählen, was sie bei YouTube für volle Vorträge gehört haben. Und ich sage, ja, ich weiß, von wem du redest. Und bei mir würden die Augen da höchstens feucht werden, aber nicht anfangen zu glühen. Weil das ziemlicher Müll ist, der dort verzapft wird. Wir müssen mündig sein, auch im 21. Jahrhundert. Ein zweites, Männer und Frauen im Dienst, hört sich so vielleicht für uns selbstverständlich ein, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Männer und Frauen in gleicher Weise Gott dienen können. Es ist keine Selbstverständlichkeit in unserem Land. Auch keine Selbstverständlichkeit in Mittelhessen. Ich weiß es genau. Ich habe ja studiert. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber was fehlt dem Reich Gottes, wenn nicht Männer und Frauen auch als ein gutes Team miteinander unterwegs sind? Es fehlen 50%. Und wenn wir in die Gemeindelandschaft gucken, ganz ehrlich, fehlen mindestens 2/3, die einfach nicht vorkommen. Die dürfen dann vielleicht noch Kinderstunden machen oder Jugendarbeit oder den Chor leiten, aber da hört es auch auf. Das ist schwierig. Ich meine, Frauen im Dienst, wird diskutiert. Ich freue mich, dass wir das in der Anzahlkirche nicht mehr diskutieren müssen, sondern leben. Und es ist mit auch ein Erbe der Reformation, was wir auch mit annehmen dürfen, wo wir sagen können, das ist gut und das ist schön und darüber freue ich mich. Ein drittes, die neuzeitliche Missionsbewegung. Es kommt ja nicht von Zufall, dass es in bestimmten Gegenden der Welt richtig viel Kirchen gibt und in manchen anderen nicht. Weil es hängt damit zusammen, dass irgendwann mal irgendwer den Mut hatte, in diese Gegend zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Es gibt nicht weit von Gießen, wenn man Richtung Vogelsberg fährt, einen Ort, der heißt Schotten. Wisst ihr, warum Schotten Schotten heißt? Weil da die Iro-Schotten waren und das Evangelium hingetragen haben. Ja? So, wenn die nicht da gewesen wären, würde heute nicht Schotten heißen, sondern irgendwas anderes und da wäre auch nichts Christliches. So. Und wir brauchen das dringend. Zinzendorf, ja, war jemand, der verstanden hat, wir müssen ein bisschen radikaler werden und diese Welt, in der wir sind, mit dem Evangelium erreichen. Und manche der Missionare, die aus Herrnhut weggezogen sind, hatten eine große Holzkiste dabei. Die war ungefähr 1,90 lang, 45 cm breit und 45 cm tief. Da passte alles rein, was man mitnehmen wollte. Das war noch Platz drin. Warum? Man konnte dann das Zeug raustun und die Leiche des Missionars reinlegen. Das war nämlich auch gleichzeitig der Sarg. Du reist aus mit deinem Sarg, okay? Und die Leute sind teilweise gestorben wie die Fliegen in Indien, weil da halt irgendwelche Mücken stechen und da gab es kein Penicillin und kein Aspirin und nix, null. Das war's. Ich bin froh darüber, dass es auf dem Rücken der Reformation eine richtige Missionsbewegung gegeben hat. Nicht nur in Herrnhut, auch woanders. Mein Hudson Taylor und andere sind auch zu nennen. Leute, die einen Wagemut hatten, in Länder zu gehen, in die sich niemand reingetraut hätte. Und wo auch andere gesagt haben, ganz ehrlich, wenn du das machst, du bist doch bescheuert. Die bringen dich um. Missionare, die im Kochtopf gelandet sind. Die aber sagten, ich habe ein Leben zu leben. Und mein Leben soll Frucht bringen. Und wenn es die Frucht meines eigenen Todes ist, dann ehre ich darin Jesus, dem ich darin folge. Ich frage mich manchmal, wie weit wir eigentlich im Reich Gottes sind, wenn ich so manche Leute höre, die sagen, ja, also wenn ich ein volles Gehalt kriege und vielleicht noch einen Dienstwagen und ein paar Absicherungen, da können wir drüber reden. Sage ich, ey, Moment mal, wie wäre es mal mit losgehen und glauben? Ein letztes, das wird uns beschäftigen an diesem ganzen Wochenende, deswegen auch als Schlusspunkt für jetzt, bevor wir dann an so eine Gebets-, Ministry-, Worship-, sonst was Zeit gehen. Es ist Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. das gab es in der Form auch vor der Reformation nicht. Es hat auch nach der Reformation noch ein bisschen gedauert, was daran lag, dass Martin Luther zwar von der Mystik beeinflusst war, aber gleichzeitig auch negative Erfahrungen gemacht hat, das Täuferreich in Münster und andere Dinge, wo er dachte, nee, lass mir davon mal die Ruhe. Und der Heilige Geist war weniger Person, die dir begegnet, als sozusagen der Offenbarer, der dir die Schrift deutlich macht. Was heute noch in weiten Teilen des Luthertums manchmal ein Problem ist, sich im Heiligen Geist zu öffnen, weil der Geist Gottes so sehr stark an die Schrift gebunden wird. Und man sich nicht vorstellen kann, dass er als dritte Person der Trinität auch ein eigenes Leben hat. Also auch mal Ausgang hat und nicht nur in der Schrift rumhängt, quasi. Ja? Eine Kirche, die nicht in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs ist, kann ihren Auftrag nicht erfüllen. Wie soll das denn gehen? Manche Leute sagen auch, ja, guck mal, du gehst als Missionar nach sonst wohin, ja, da glaubt ja noch keiner, das dauert ja ewig. Das ist ja okay. Ja, und wenn da aber dann keiner zum Glauben kommt, warum gehst du dann hin? Sag ich, ja, wenn keiner geht, wird auch keiner zum Glauben kommen. Also irgendwann muss man mal anfangen, oder nicht? Ja, wenn es noch nie eine Gemeinde irgendwo hier in einem Kaff gegeben hat, wobei jetzt hier Mittelhessen ist ein schlechtes Beispiel, ja, in der Lüneburger Heide fielen mir viele Gemeinden ein, ja, die noch nie den Heiligen Geist auch nur von hinten gesehen haben. Weil sie so heidnisch sind. Da gibt es in jedem dritten Kaff gibt's einen Esoterikladen. Da kannst du aufgeladene Schafwolle kaufen, ja, oder irgendwelche tollen tibetischen Klangschalen oder irgendwelchen anderen. In der Lüneburger Heide, ja, was du mit tibetischen Klangschalen willst, weiß ich auch nicht, aber das kannst du machen. Aber da gab es noch nie was. Du kannst in die Kirchenbücher rein, gibt da eine Kirche, die steht im Dorf, wunderbar. Da ist aber noch nie geistliches Leben gewesen. Kannst du nachlesen, ja, da war noch nie was. Nie. Nicht mehr ein Pastor, der fromm war. Die waren alle treu. Aber nicht fromm. Wisst ihr, wir brauchen da was. Und selbst in Mittelhessen, ja, sind wir ja noch nicht auf der Insel der Seligen. Ja, das muss man auch mal sagen. Ja, auch wenn ihr denkt, ihr seid da. Ich sage, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da ist wirklich noch Luft nach oben. Es geht hier noch was. Und wir brauchen geisterfüllte Kirchen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes ihre Menschen für Jesus ins Reich Gottes lieben. Ja, in Liebe, wohlgemerkt, ja. Nicht prügeln, lieben. Ja, das ist ganz wichtig. So. Und das sind Dinge, das ist Decke, ja, die vielleicht nach mehreren Generationen Reformation, das darf man nicht vergessen. Ja, die Heilungsbewegung war erst im 19. Jahrhundert, die Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. So weit ist es noch gar nicht her. Aber schon 350 Jahre nach Luther gewesen. Das sind also schon einige Stockwerke sozusagen, auf denen wir weiter bauen dürfen. Aber unsere Aufgabe in unserer Generation ist es, auch das nächste Stockwerk zu bauen. Das ist der Punkt. Und ich hoffe, dass die Konferenz, die Zeit, die wir hier haben, dazu beiträgt, dass wir neu entflammt werden, entzündet werden für das, was Gott in diesen Tagen, in unserer Generation tun will. Amen.